EU-Kommissionsvizepräsidentin will alternative Medien finanziell austrocknen. USA, Florida will die Corona-Impfverbrechen juristisch untersuchen lassen. Und Systempolitiker und Journalisten machen sich wegen Auf-1-Pickel in die Hosen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Dass beim Weltwirtschaftsforum die Weichen für die Politik gestellt werden, wird man in den nächsten Monaten deutlich feststellen können, da die dort präsentierten Ideen und Pläne erstaunlich schnell zur Wirklichkeit werden könnten. So etwa auch der Ruf nach weltweiter lückenloser Zensur und Überwachung. So äußerte sich die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die 58-jährige Tschechin Věra Jourová. In Davos deutlich in diese Richtung. Die ultralinke Ideologin, die nicht nur von der Leyens Statthalterin, sondern auch EU-Kommissarin für Werte und Transparenz ist, forderte, dass allen alternativen Medien die finanziellen Mittel entzogen werden, um sie auszutrocknen. Zitat: Die europäische Werbeindustrie hat bestätigt, dass sie diejenigen, die Desinformation betreiben, nicht monetarisieren oder mit ihrem Geld unterstützen wird. Zitat Ende. Damit würden also Unternehmen in der EU genötigt, womöglich mit der Drohung Brüssels Fördergelder zu streichen, Boykottmaßnahmen gegen kritische Medien zu ergreifen und bei diesen keine Werbeeinschaltungen mehr vorzunehmen bzw. andere Arten der kommerziellen Werbung zu ermöglichen. Mit derartigen Forderungen hatte Jourová schon vor gut 2 Jahren aufhorchen lassen, und zwar mitten in der Corona-Pandemie, als die staatlichen Impfkampagnen anliefen. Damals waren den Brüsseler Eurokraten die Stimmen alternativer Medien ein Dorn im Auge, weil diese Sand ins Getriebe der EU-Impfwalze streuten. Weshalb sie schon damals Leitlinien anstrebte, die bei der Veröffentlichung von Informationen eine Regulierung, sprich Zensur durch nationale Behörden ermöglichen. Jourová, die zwischen 2014 und 2019 11-mal den milliardenschweren Spekulanten George Soros samt seiner Vertreter der Open Society Foundations getroffen hatte, spricht gerne von Verbreitung systematischer Desinformation, die es zu verhindern gelte. Dabei sollte die Dame doch erst einmal vor ihrer eigenen Türe kehren. Denn nachdem 2016 bekannt geworden war, dass in der englischen Stadt Rotherham jahrelang bis zu 1400 junge Mädchen, vorwiegend durch eingebürgerte Pakistani, systematisch vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen worden waren, ignorierte Brüssel diese Tatsache und ließ durch ihre Kommissarin Jourová frech verkünden, Zitat: Es liegen keine stichhaltigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Religion, ethnische Zugehörigkeit, Migrationshintergrund und der Wahrscheinlichkeit für das Begehen einer Vergewaltigung vor. Zitat Ende. Diese ungeheuerliche Verdrehung der Tatsachen geschah wohlgemerkt erst nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen zum Jahreswechsel 2015-16 durch sogenannte nordafrikanische Intensivtäter. Ob Jourovas Zensurpläne gegen alternative Medien in einem direkten Zusammenhang mit auf 1 stehen, entzieht sich hingegen unserer Kenntnis. Bekanntlich hatten wir immer wieder sehr kritisch über die Eurokraten berichtet, zuletzt auch im Rahmen von unserem Brennpunkt Brüssel. Und den Brennpunkt Brüssel setzen wir heute wieder mit einem auf 1 Spezial fort, auch wenn es Jourová und Konsorten nicht passen sollte. Ich habe mich in Brüssel mit dem AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah getroffen und mich ausführlich über aktuelle europäische und bundesdeutsche Themen unterhalten. Sehen Sie daraus folgenden Ausschnitt.
Das Entscheidende für einen Politiker ist, man muss die Leute mögen. Wenn sie die Leute mögen, können sie immer noch schlechte Politik machen. Weil wenn sie die Leute nicht mögen, machen sie immer falsche Politik. Und dann schauen Sie sich hier die ganzen Gesichter an, die ja von ihrer eigenen Schmalspur-Akademiker-Ausbildung völlig überzeugt sind. Und jetzt gehen Sie mal mit denen, sagen wir mal, an den Stammtisch nach Krems an der Donau. Mhm. Und überlegen Sie sich, mögen diese Leute ihre Weinbauern in Krems an der Donau oder mögen sie bei mir in Sachsen irgendwie einen Feuerwehrumzug. Und der Punkt ist, diese Leute hier mögen sich selbst und sie mögen ihre Konferenzräume und sie mögen ihre Delegationsreisen. Und sie mögen nicht die ganz normalen, verwurzelten, beheimateten Menschen zu Hause. Und wir haben eine komplette Entkopplung der politischen Elite auf der einen Seite, wenn das eine Elite ist, also eine Funktionselite, von den Menschen, die repräsentiert werden. Deshalb ist die Politik so schlecht.
Das war wunderbar ausgedrückt. Ich habe da einen tollen Begriff kürzlich, eine Begriffstrennung gelesen, die eine Aufspaltung in die Anywheres und die Somewheres.
Und das ist hier die...
Die Anywheres, die von den Somewheres...
nichts mehr wissen wollen. Und sie verachten.
Ja.
Nicht bunt, nicht vielfältig, irgendwie noch zu Hause verwurzelt. Das ist für sie die dunkle Vergangenheit,
von der sie sich emanzipiert haben.
Genau. Und die hier sind befugt, berechtigt und aus auf den anderen... klar zu machen, wo es lang geht. Und entweder die anderen sehen das ein und machen mit, oder es sind rechtsradikale Menschenfeinde, Neofaschisten, Homophobe,
ja.
Das ganze Repertoire an Beschimpfungen, das man sich halt so anhören muss.
Und das Ganze auf 1 Spezial mit Dr. Maximilian Krah sehen Sie exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen nach Deutschland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock lässt wirklich keine Gelegenheit aus, um sich als weltweite moralische Instanz aufzuspielen. Fahrig bis hochemotional, ohne persönliches Format und stets als rhetorischer Totalausfall nutzt die grünen Politikerin alle Krisenherde dieser Welt für vollmundige und selbstgerechte Appelle. So forderte sie gestern die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals zur Aburteilung der russischen und weißrussischen Führung wegen des Ukraine-Krieges. Nicht nur, dass ein solches Vorhaben keinerlei Aussicht auf Erfolg hat und sich Deutschland mit solchen Tönen lächerlich macht, weil es gar nicht in der Position ist, solche Forderungen zu stellen. Bei Wladimir Putin in Moskau und Alexander Lukaschenko in Minsk dürfte damit die Bereitschaft zu einer friedlichen und diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts weiter sinken. Obwohl Baerbock vor der Kamera kaum einen geraden Satz herausbringt und in ihrer kurzen Amtszeit eine Unzahl peinlicher Aussetzer hatte, tut dies ihrem Sendungsbewusstsein offenbar keinen Abbruch. In der Ukraine-Krise scheint dieses sogar zu wachsen. Ebenso unbedacht und effektheischend ist Baerbocks Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran. Nach der neuerlichen Hinrichtung von Regimegegnern verlangte sie die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die EU, was ebenso erfolglos blieb. Fähige Staatsmänner wissen seit jeher, dass man Drohungen nur ausstoßen sollte, wenn man ihnen auch Taten folgen lassen kann. Ansonsten macht man sich lächerlich. Über diesen Punkt ist Baerbock schon hinaus. Jeder weiß, dass das Regenbogen Deutschland ein zahnloser Tiger ist, von dem für niemanden auf der Welt eine ernsthafte Gefahr ausgeht. Militärisch schon gar nicht und diplomatisch auch nicht. Solange im Außenamt eine Figur wie Baerbock herumstümpert. Selbst bei berechtigter Kritik an anderen Staaten ist ihre Art von Außenpolitik völlig kontraproduktiv und schadet dem Ansehen Deutschlands. Abgesehen davon sollte sich die Bundesrepublik mit der öffentlichen Verurteilung von Regierungen, die Proteste im eigenen Land niederschlagen, ohnehin besser zurückhalten. Corona-Grundrechtsdemonstranten wurden auch hierzulande noch vor kurzem brutal niedergeknüppelt, wobei ebenfalls in der Folge Menschen zu Tode kamen. Dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt, macht das Ganze nicht besser. Immerhin hatte 2021 die Brutalität, mit der die deutsche Polizei gegen Kritiker der Corona-Zwangsmaßnahmen vorging, sogar den UN-Menschenrechtsbeauftragten auf den Plan gerufen. Baerbocks sogenannte feministische Außenpolitik ist ebenso infantil wie brandgefährlich, da sie als willfährige Marionette an den Drähten ihrer Hintermänner in Pippi-Langstrumpf-Manier einen Weltenbrand auslösen könnte, ohne die Tragweite ihres Handelns abschätzen zu können. Apropos Corona-Zwangsmaßnahmen. Diese haben sich ja bekanntlich gegen den drohenden Covid-Impfzwang gerichtet. In den Vereinigten Staaten sollen die mutmaßlichen Corona-Impfverbrechen nun juristisch aufgearbeitet werden. Genauer gesagt im US-Bundesstaat Florida. Dort genehmigte der oberste Gerichtshof, dass ein Jahr lang untersucht werden darf, ob die Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna gelogen oder gar Verbrechen begangen haben. Auch die Aktivitäten anderer Krisengewinnler sollen unter die Lupe genommen werden. Falls sich der Verdacht bewahrheitet, wird Anklage erhoben. Mehr darüber im nächsten Beitrag.
Die Zeit ist längst überreif. Die Impflügen, die systemkonforme Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Pharmaunternehmen mit ihrer Propaganda über die Wirkung der experimentellen Covid-Spritzen verbreitet haben, müssen endlich aufgeklärt werden. Und zwar vollumfänglich, sodass die Urheber und Initiatoren sich auch strafrechtlich verantworten müssen. Jüngst hat der oberste Gerichtshof des US-Bundesstaats Florida auf Antrag des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis angeordnet, ein landesweites Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Ronald Figueroa einzusetzen. Ein Jahr lang soll nun untersucht werden, ob die Impfstoffhersteller gelogen oder gar Verbrechen begangen haben. Insbesondere Pfizer, BioNTech und Moderna, zwei der Hersteller von mRNA-Covid-19-Impfstoffen, die in Kalifornien besonders häufig injiziert wurden. Ebenso sollen die Aktivitäten anderer Plandemie-Gewinnler durchleuchtet werden. Falls sich ein diesbezüglicher Verdacht bewahrheitet, wird Anklage erhoben. So jedenfalls lautet die richterliche Verfügung, über die auch die New York Post am 10. Januar 2023 berichtete. Bereits im Dezember 2022 erklärte DeSantis, in Florida sind Irreführungen und falsche Darstellungen illegal, insbesondere wenn es um die Wirksamkeit eines Medikaments geht. Und wir werden in der Lage sein, die Daten zu bekommen, ob sie sie uns geben wollen oder nicht. DeSantis wehrte sich schon während des Höhepunkts der Corona-Pandemie routinemäßig gegen die Empfehlungen der beiden Regierungen zu Impfungen und Lockdowns. Außerdem vermutet er, dass die Pharmaunternehmen Informationen zurückhalten, die einen Zusammenhang zwischen den Covid-Impfungen und Herzproblemen aufzeigen. In seiner Petition zur Einsetzung der Grand Jury sagte er, das staatliche Gesundheitsministerium habe eine eigene Analyse durchgeführt, Zitat, und einen Anstieg der relativen Inzidenz kardiovaskulärer Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung festgestellt. Der Republikaner verwies auch auf ähnliche Studien in Frankreich, Kanada, Deutschland und der Schweiz, die zum gleichen Ergebnis kämen. Die Pharmaindustrie hätte die Öffentlichkeit in Bezug auf Übertragung, Prävention, Wirksamkeit und Sicherheit zum Zwecke des finanziellen Gewinns irregeführt. Deshalb sei eine diesbezügliche juristische Untersuchung gerechtfertigt, um festzustellen, ob die pharmazeutische Industrie an betrügerischen Praktiken beteiligt war. Diejenigen, die ein Fehlverhalten begangen hätten, sollten rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die Menschen in Florida würden es verdienen, die Wahrheit zu erfahren. Zutreffende Worte, die man sich auch aus den Mündern hiesiger Politiker wünschen würde, die jedoch weiterhin das zuvor konstruierte Corona-Lügengebäude bewahren wollen. Übrigens, der republikanische Senator Ron DeSantis wird als heißer Kandidat für das Amt des US-Präsidenten gehandelt. Sollte die Grand Jury aufgrund seines Antrags tatsächlich erstmals das Fehlverhalten der Corona-Impfverantwortlichen feststellen, wäre dies gewiss ein wegweisender Erfolg. Auch ein ganz persönlicher für DeSantis auf seinem möglichen Weg zum höchsten Regierungsamt der Vereinigten Staaten.
Und wir kommen nach Österreich. Es ist eine der zentralen Migrationslügen der Einwanderungspropagandisten, die von den Systemjournalisten und Politikern seit Jahrzehnten wiedergekäut wird. Wir leiden vorgeblich unter einem Fachkräftemangel, der angeblich nur durch Einwanderung behoben werden könne und nicht etwa durch bessere Ausbildung und Förderung des einheimischen Nachwuchses. Als 2015 der Asyltsunami über Europa hereinbrach, verstieg sich die Migrantenlobby zur Behauptung, alle vermeintlichen Flüchtlinge seien pauschal als potenzielle Fachkräfte zu betrachten. Und sie würden alle nur darauf brennen, bei uns bis zum Umfallen zu schuften. Meist ist dann die Rede davon, dass die Wirtschaft die Migranten angeblich ganz dringend bräuchte, denn es herrsche eine schreckliche Personalnot. Meist geht es dabei um Branchen, in denen man für wenig Geld einer anstrengenden Tätigkeit nachgehen muss, beispielsweise in der Gastronomie. Aus Österreich gibt es jetzt wieder ein schönes Beispiel dafür, wie weltfremd diese Propaganda ist. So hat im Vorjahr das sogenannte Arbeitsmarktservice, kurz AMS, das völlige Scheitern eines Migrantenprojekts einräumen müssen. Man wollte durch umfangreiche Maßnahmen Einwanderer in der Gastronomie Westösterreichs unterbringen, doch das ging gehörig in die Hose. Im November schickte man 64 Asylanten per Zug in den Salzburger Pongau. Dort sollten sie sich als Saisonarbeiter in den Wintersportgebieten verdingen. Doch nur 2 Migranten blieben auch dort, um zu arbeiten. Die betroffenen Betriebe sehen die Aktion deshalb als Zeitverschwendung. Eine Wirtin schilderte das gegenüber Servus TV so. Sie habe den Eindruck, dass die meisten nur eine Art Ausflug auf Staatskosten machen wollten. Echtes Interesse habe es nicht gegeben. Man tat seine Pflicht und schaute sich das einmal an, nur um dann schnellstmöglich wieder abzuhauen. Trotzdem will man jetzt ähnliche Projekte forcieren. Gestern verkündete Arbeitsminister Martin Kocher bei einer Pressekonferenz stolz ein neues Projekt. Dabei traf man sich im orientalischen Ambiente. Eine Kopftuchfrau servierte Kocher und der AMS-Chefin Petra Draxl Tee. Daran war schon zu erkennen, wohin es gehen soll. Nicht die Einwanderer müssen sich an uns anpassen, sondern wir an sie. Laut Kocher seien derzeit 5.200 Asylberechtigte aus Afghanistan und 1.200 aus dem Iran alleine in Wien vorgemerkt. Deshalb sollen jetzt ganze 14 davon zu Systemgastronomie-Fachkräften ausgebildet werden, und zwar auf Persisch. Systemgastronomie ist heute ein Euphemismus für seelenlose Ketten wie McDonald's und Co. Man erhofft sich also, dass die Asylanten für die Großkonzerne buckeln werden. Weiters soll es jetzt auch eine Ausbildung zum Gebäudetechniker auf Arabisch geben. Und folgende Meldungen haben wir noch kurz für Sie zusammengefasst. Oliver Janich ist frei. Nach über 5 Monaten in philippinischer Haft aus politischen Gründen ist der freie Journalist und Autor Oliver Janich vergangenen Freitag überraschend aus dem Gefängnis entlassen worden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Nun hat er sich erstmals in einem kurzen Kommentar an die Öffentlichkeit gewendet, indem er sich bei all seinen Unterstützern bedankte. Interviews werde er in nächster Zeit keine geben. Er müsse, so Janich, jetzt jedes Wort auf die Goldwaage legen. Biden-Ansprache vor falschem Weißen Haus. Zum wiederholten Male hat US-Präsident Biden eine nachgebaute Kulisse des Weißen Hauses für eine Fernsehübertragung seiner Ansprache genutzt. Diesmal waren aufmerksamen Beobachtern die im Garten blühenden Rosen aufgefallen und das mitten im Januar. Als Grund für diese Inszenierung gab Politberater Stephen Miller an, dass der demente Präsident so seine Rede besser vom Teleprompter ablesen könne. Allerdings wurde auch Bidens angebliche Covid-Impfung bereits an einem solchen Set durchgeführt. Türken Nein zu NATO-Beitritt von Schweden. Der türkische Präsident Erdogan treibt Schweden vor sich her. Hatte er zuvor die Zustimmung seines Landes zum NATO-Beitritt Schwedens von dessen Bereitschaft abhängig gemacht, politisch verfolgte Kurden an die Türkei auszuliefern, versagt er den Skandinaviern sein Plazet zur Mitgliedschaft nun deshalb, weil dort rechte Aktivisten erst eine Erdogan-Puppe an den Füßen aufgehängt und nun auch noch öffentlich einen Koran verbrannt haben. Letzteres bezeichnete er als Schande. Nach wie vor Zwangsimpfungen für Alte und Behinderte. Die Impfpflicht ist abgesagt, die Gefährlichkeit der mRNA-Genspritze im Gegensatz zu Corona längst bewiesen. Trotzdem maßen sich Behörden und Heimvertreter weiterhin an, über die Gesundheit ihnen anvertrauter, oft wehrloser Menschen zu entscheiden. So nun auch im Fall der 19-jährigen Johanna, die aufgrund schwerer Epilepsieanfälle seit 2019 im Caritasheim St. Isidor in Leonding bei Linz untergebracht ist. Für das ohnehin schon schwer gepeinigte, unter Erwachsenenaufsicht stehende Mädchen hat nun eine in Linz tätige Oberärztin grundlos die Zwangsimpfung gegen Corona angeordnet. Kein Einzelfall. Die schweren Auswirkungen der Geninjektion sind hinlänglich bekannt. dass gerade nun alte und behinderte Menschen weiterhin damit zwangsbeglückt werden, lässt einen schlimmen Verdacht aufkommen. US-LGBTQ-Aktivisten betreiben Pädophilenring. Wie bei den sogenannten Kentler-Experimenten ab Ende der 1960er Jahre in Berlin, in dessen Rahmen gezielt Kinder und Jugendliche von Behörden in die Obhut von Pädophilen gegeben wurden, scheinen auch Adoptionsagenturen in den USA mit staatlicher Hilfe vorzugehen. So schlägt derzeit der Fall eines homosexuellen Paares aus Atlanta Wellen. William und Zachary Zulock hatten ihre beiden adoptierten Söhne nicht nur selbst regelmäßig sexuell missbraucht und dabei gefilmt, sondern auch an andere Männer eines pädophilen Rings weitergereicht. Nun ist die zuständige Behörde unter Beschuss gekommen. So hatte das Georgia Department of Human Services der Adoption im Jahre 2018 zugestimmt, obwohl Zachary bereits 7 Jahre vorher beschuldigt worden war, einen 14-Jährigen sexuell missbraucht zu haben. Wie vom Weltwirtschaftsforum gewünscht, genießen Pädophile auch unter der Biden-Regierung Sonderbehandlung. Und wir kommen zum Abschluss nochmals nach Österreich, genauer gesagt in unser Heimatbundesland Oberösterreich. Die große Bedeutung, die Auf1 auch hierzulande hat, unterstreicht folgende Meldung, auch wenn sie zugegebenermaßen an und für sich eigentlich absurd ist. Krone.at ereiferte sich letzten Freitag über einen schier unfassbaren Skandal. Unter der Überschrift »Umstrittener Sender, ein Pickerl auf Ortschefauto regt auf«, schreibt ein gewisser Mario Zeko. Zitat, weil er einen Sticker eines umstrittenen Online-Senders, der sich in Corona-Zeiten als Sprachrohr von umstrittenen Theorien hervortat, auf dem Auto kleben hat, bekommt ein oberösterreichischer Bürgermeister nun Schelte. Zitat Ende. Es geht dabei um einen kleinen Auf1TV-Aufkleber auf dem Privat-Kfz des Galschbacher FPÖ-Bürgermeisters Dieter Lang. Dazu geifert die grüne Landtagsabgeordnete Ann-Sophie Bauer, Zitat, das ist ein Sprachrohr der Corona-Leugner. Eine Plattform absurder Verschwörungstheorien. In unsäglicher Diktion werden Fakten verdreht und Ängste geschürt. Dass sich ein FPÖ-Bürgermeister einen Aufkleber dieses Online-Senders auf sein Auto pickt und sich damit mit dessen Botschaften identifiziert, ist untragbar. Zitat Ende. Wer oder was hier untragbar ist, darüber gehen die Meinungen bei selbstständig denkenden Menschen allerdings auseinander. Tatsache ist, dass Auf1 die unzähligen Corona-Lügen des Pharma-, Medien- und Politkartells, zu dem bekanntlich auch die linksglobalistischen Grünen gezählt werden dürfen, von Anfang an stichhaltig widerlegt hat. Und dass die Möchtegern-Experten und käuflichen Wissenschaftler des Corona-Regimes mittlerweile sehr kleinlaut geworden sind, da sie keine einzige ihrer Behauptungen von der angeblich tödlichsten Pandemie aller Zeiten aufrechterhalten können. Schon gar nicht die Lüge von der angeblichen Wirksamkeit und Harmlosigkeit der Covid-Genspritzen. Der Skandal ist also nicht, dass der Bürgermeister mit einem kleinen Auf-1-Kleber herumfährt, sondern das Denunziantentum und die Skandalisierungsversuche seitens der Grünen, aber auch der Kronenzeitung. Das von Hans Dichand gegründete Blatt, das sich früher als Stimme des kleinen Mannes verstand, ist spätestens seit der Corona-Pandemie ein fester Teil des Systems geworden und entblödet sich nicht, das grüne Gegackere auf Antifa-Niveau gegen die unumstrittene Nummer 1 der Alternativmedien mitzumachen. Oder schwingt hier etwa auch ein wenig der Neid mit, weil die Kronenzeitung in den letzten Jahren bei den Verkaufszahlen ziemlich abstürzte. Hans Dichand würde wohl im Grabe rotieren, wenn er wüsste, was aus seiner Krone geworden ist und wahrscheinlich Auf1 Unterstützer sein. Themenwechsel. Bekanntlich wurde im Rahmen der Corona-Inszenierung von Seiten des Staates alles getan, außer die Gesundheit der Menschen zu fördern. Ein Teil davon war auch das Schließen aller Trainings- und Sporteinrichtungen. Menschen durften sich nicht mehr körperlich ertüchtigen, damit sie keinen Schnupfen bekommen. Einer, der sich gegen diesen Irrsinn wehrte, war der Fitnesstrainer Daniel Hammer. Er gründete deshalb ein sportliches Forschungsinstitut, um Vereinsmitgliedern weiterhin das Training zu ermöglichen. Dafür wurde er von den Behörden gegängelt und drangsaliert und am Schluss sogar verhaftet. Im Gespräch mit Birgit Bühringer erzählte er von den Schikanen und der Hetze der Systemmedien.
Das heißt, die Menschen, die da hier auffällig waren, also die sich da zu dem Zeitpunkt der Kontrollen jeweils aufgehalten haben, haben auch nachgewiesen, dass sie Vereinsmitglieder waren.
Korrekt.
Ja, also genau. Sind sie angezeigt worden.
Genau.
Sie haben ja doch mehrere Anzeigen mittlerweile erhalten.
Genau.
Oder einige, wie Sie mir geschildert haben. Mhm. Also es ist ja nicht bei einer geblieben. Sie haben da etliche Polizeikontrollen hinter sich und da über sich ergehen lassen müssen. Sie wurden ja dann schließlich sogar festgenommen. Also
genau,
das ist ja nicht bei den Anzeigen geblieben, sondern sie waren ja dann doch, glaube ich, 22 Stunden sogar in Haft.
Genau, richtig. Also es kommen immer noch Anzeigen rein. Also es ist unglaublich, was hier eigentlich aktuell passiert. Angefangen hat es eben damals ganz zu Beginn, dass die BH mich persönlich angerufen hat und gesagt hat, ich soll mich bitte dran halten und das Fitnessstudio schließen, weil wenn ich das nicht tue, dann werden sie mir alles nehmen, was mir lieb und gut ist. Und sie haben auch als abschließenden Satz gesagt, eben, dass dieser Wortlaut niemals gefallen ist oder dieser Anruf nie da war. Ich habe mich natürlich nicht dran gehalten, weil ich wusste, ich habe mit vielen Ärzten zu tun. Und dass Corona, Sport, regelmäßiger Kraftsport ist die Lösung und nicht das Problem.
Und die ganze neue Ausgabe Menschen, Geschichten, Schicksale von und mit Birgit Püringer zum Thema Anzeigen und mediale Hetzjagd. Fitnesstrainer kämpft um sein Recht. Sehen Sie wie gewohnt exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei Auf 1. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute aus Ungarn. Dort widersetzt man sich weiter beharrlich dem westlichen Kulturmarxismus. Am vergangenen Sonntag begingen die Magyaren nämlich den Tag der ungarischen Kultur. Dabei gab Ministerpräsident Viktor Orban ein klares Bekenntnis zur Pflege der Geschichte und Tradition seines Landes ab. Kristallisationspunkt des Ungarnseins sei die Nationalhymne, in der alles, was das Ungarntum ausmache, zusammengefasst sei. Seine Rede hielt er im kleinen Grenzort Szolmocsek. Diesen kennt in Ungarn jeder, weil dort Ferenc Kölcsey 1823 die ungarische Nationalhymne verfasste. Orban verurteilte zudem den westlichen Schuldkult und Geschichtspropaganda. Zitat: Wenn es eine Tugend gibt, die den Lohn des Überlebens verdient, dann ist es die Verbundenheit mit sich selbst. Sollen wir unsere tausendjährige Kultur verleugnen und auslöschen? Sollen wir zulassen, dass die selbsternannten unpatriotischen und liberalen Zensoren die Geschichte der Ungarn umschreiben? Es ist das Recht einer jeden Nation und vielleicht auch ihre Pflicht, eigene Antworten zu finden. Zitat Ende. Ausdrücklich wandte sich Orban gegen das Ansinnen Brüssels, die Ungarn zu liberalen Weltbürgern umzupolen. Vielmehr beharrte er auf dem eigenen Weg im Leben seiner Landsleute. Im Rahmen des Tags der ungarischen Kultur wurde auch ein Relief namens die Hymne im Budapester Barankovic-Bürogebäude enthüllt. Es wurde vom deutschstämmigen Holzschnitzer Robert Schmidt geschaffen. Es handelt sich dabei um eine aus Eichenholz geschnitzte, 5 Meter lange und 2 Meter hohe Tafel. Sie zeigt die schicksalshaften Ereignisse in der Geschichte Ungarns von der Zeit der Landnahme durch die Magyaren Ende des 9. Jahrhunderts bis zur gescheiterten Revolution 1956. Auch Vize-Parlamentspräsident János Latorcai wies bei der Präsentation des monumentalen Reliefs auf die enorme Bedeutung der Nationalhymne für das Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Landsleute hin. Das Relief erinnert uns an die Zeiten und Opfer, die unsere Vorfahren für unser nationales Überleben gebracht haben und daran, dass diejenigen, die in den turbulenten Jahrhunderten für unsere nationale Unabhängigkeit kämpften, immer auf der richtigen Seite der Geschichte standen. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.